Herzlich willkommen zum Podcast der digitalen Forschungswerkstatt Ethnographie. Und hatten wir ja gerade auch schon gesprochen, es gibt einfach sehr viele Wege, sich mit ethnografischer Forschung zu Schule und zu Unterricht beschäftigen. Und neben dem Lesen natürlich von ethnografischen Studien und auch Artikeln ist auch immer der Austausch mit anderen EthnografInnen sehr gewinnbringend, denn verschriftlicht wird ja meistens irgendwie nur ein Teil der gemachten Erfahrungen und der herausgearbeiteten Perspektiven, und unter dieser, ja, man kann sagen, Spitze des Eisberges kann man in Gesprächen auch immer allerhand entdecken. Genau. Vielleicht, Kevin, zu diesem Wir, was ich gerade schon gesagt hatte, sollten wir uns auch ganz kurz vorstellen. Ich bin Tobias Lessner. Ich habe damals auch mein Studienprojekt in Bivi hier an der Uni Siegen gemacht im Praxissemester und hatte da meinen ersten Kontakt zur Ethnographie und bin dann irgendwie hängen geblieben und arbeite jetzt ethnografisch zu sogenannten demokratischen Schulen und schaue mir an, wie die ihren Alltag machen, was da im Alltag alles Spannendes passiert. Und Kevin?
Ja, hallo, mein Name ist Kevin Rudek. Ich bin über meine Bachelorarbeit zu der ethnografischen Arbeit gekommen und dann letztendlich auch in dieses Projekt hier reingerutscht, in die digitale Forschungswerkstatt Ethnographie, und unterstütze jetzt quasi als studentische Hilfskraft die Arbeit hier und bin sehr gespannt auf die Gesprächsinhalte heute.
Wunderbar, dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Unser heutiger Gast ist der Jonas, der sein Studienprojekt über Klassenräte geschrieben hat. Hallo Jonas, herzlich willkommen.
Hi.
Genau, Klassenrat, wie bist du auf das Thema gekommen? Was hat dich daran fasziniert?
Also ich habe schon vorher an Schulen gearbeitet, wo das tatsächlich auch gelebt worden ist. Und ja, das hat mich halt sehr interessiert, weil das ja auch so für die Kinder quasi gemacht ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht erstmal mit Klassenrat anfangen.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast das an anderen Schulen auch erlebt, nicht nur an einer Praxissemesterschule. Kannst du mal so Einblicke geben in so einen typischen Klassenrat? Wie läuft der ab? Oder wo gibt es auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassenräten?
An meiner Praxissemesterschule war das immer so, dass sich erstmal im Kreis versammelt worden ist und die Kinder quasi die Ämter vergeben haben. Also es gibt halt immer einen Schreiber, das war auch in der Regel immer der Lehrer oder die Lehrerin. Dann wurde der Präsident quasi vergeben, also das Kind, das den Klassenrat quasi leitet. Und es gab auch immer eine Beobachterin oder einen Beobachter, der dann quasi auf Störungen geguckt hat. Und das war auch ein Kind, das diese Rolle quasi übernommen hat. Und dann war es so, dass immer vom letzten Klassenrat das Protokoll quasi vorgelesen wurde und dann noch Fragen quasi dazu geklärt worden sind. Und dann gab es auch immer noch ein Keeper-Protokoll, also ein Protokoll vom Kinderparlament, das besprochen worden ist, falls da irgendwas Neues angeregt worden ist. Dann wurde das halt erstmal thematisiert im Klassenrat und dann ging es quasi um Wünsche oder Vorschläge, die die Kinder selber gemacht haben oder auch Lehrer und Lehrerinnen. Die wurden dann im Klassenrat vorgestellt und diskutiert.
Was waren das so für Themen oder Wünsche?
Es gab beispielsweise den Wunsch, ins Spielhaus zu fahren. Dann wurde darüber diskutiert, ob das im Rahmen der Schule halt möglich ist. Es gab den Vorschlag, ein Fußballturnier für die ganze Schule zu machen. Dann gab es eine Beschwerde über Pokémon-Karten in der Schule, was teilweise auch schon mal ziemlich witzig war, wenn man da als Außenstehender quasi nebengesessen hat und dann wurde über Pokémon-Karten diskutiert, was man ja auch vielleicht noch selber aus der Kindheit kennt. Genau.
Und du hast jetzt gerade vor allem die Rollen der Kinder auch schon beschrieben. Und in deinem Studienprojekt ging es dann ja aber um die Rolle der Lehrkräfte. Du hast auch gerade die ganzen Präsident aufgezählt oder Schreiber und hast dich da immer auf die Kinder bezogen. Das hörte sich so ein bisschen so an, als ob die Lehrkraft da irgendwie außen vor ist. Aber da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen drauf ein. Ich würde mit einem kleinen Zitat aus deinem Beobachtungsprotokoll einmal kurz starten, was du da beobachtet hast. Und zwar ist das ein Wortwechsel zu Beginn eines Klassenrates. Max, Schreiber ist ein Lehrer. Leo, ich möchte Beobachter sein. Lehrerin, wir verteilen erstmal die Rollen. Jonas, der Klassenrat bei den Dinos. Lehrerin, so, du wirst jetzt leise. Jonas, der Klassenrat bei den Dinos. Ich eröffne den Klassenrat am 10.10. um 12 Uhr. Wer möchte Beobachter sein? Du beschreibst die Rolle der Lehrerin als Doppelrolle. Einmal irgendwie normale Teilnehmerin und irgendwie auch Spielleiterin. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausführen, was meinst du damit?
Max sagt ja zum Beispiel am Anfang, Schreiber ist ein Lehrer, also der Lehrerin oder dem Lehrer wird quasi von den Kindern aus eine Rolle zugeordnet. Das ist in dem Fall der Schreiber, der eher so im Hintergrund quasi mitmacht und nur das Protokoll führt. Also der darf sich natürlich auch an den Sachen beteiligen, aber hat schon die Rolle eher als Protokollant und verhält sich halt eher zurückhaltend. Mhm. Dann kommt die Lehrerin aber selbst zu Wort und sagt, so, du wirst jetzt leise und wir verteilen erstmal die Rollen, was ja ganz klar zeigt, dass die Lehrerin doch eine sehr dominierende Rolle in dem Fall hat. Und das meine ich quasi mit dieser Doppelrolle, dass man einerseits sich so im Hintergrund verhalten muss, andererseits aber doch irgendwie immer wieder eingreift, was so ein Dilemma quasi zeigt. Und ja.
Hast du weitere Beispiele für dieses Dilemma?
Also in meinen Protokollen oder auch aus meinen Erlebnissen heraus habe ich immer wieder erlebt, dass die Lehrerin halt immer wieder versucht einzugreifen, weil es für sie halt auch schwierig ist, weil sie ja auch noch andere Sachen im Hinterkopf quasi hat, wie zum Beispiel die Zeit im Klassenrat, wo man dann ganz klar auch schon mal sieht, dass sie jetzt quasi die Diskussion beenden möchte, die Kinder aber noch nicht, weil es für sie halt ein relevantes Thema ist. Und das ist halt immer wieder so eine Dilemmasituation mit diesen außerschulischen Faktoren oder schulischen Faktoren, die da halt noch mit eine Rolle spielen, wie die Zeit oder auch die Klassenzusammensetzung. Also teilweise gibt es ja auch Kinder, die da sehr aggressiv ihre Rolle quasi wahrnehmen und dann sehr persönlich werden in solchen Diskussionen, wo die Lehrer dann auch schon mal eingreifen und sagen, hier, das geht jetzt so aber nicht. Also man ist halt immer wieder in diesem Dilemma, dass man halt versucht, sich zurückzuhalten, weil es ja eigentlich ein Konzept ist, das für die Kinder quasi im Vordergrund steht. Andererseits muss man aber auch, oder trägt man halt Verantwortung, einfach gesagt.
Kevin.
Mich würde an dieser Stelle und vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer von uns interessieren, du hast vorhin gesagt, dass du vorher schon an dem Thema Klassenrat interessiert warst und das für dich deswegen auch irgendwie klar war, dass du das gerne beobachten möchtest. Wie bist du denn dann zu deiner Fokussierung gekommen, dass du dich jetzt ausdrücklich auf die Lehrkräfte dann fokussiert hast?
Ich finde den Klassenrat an sich ein super Konzept. Ich merke aber immer wieder, dass das halt aus meiner Sicht nicht richtig gelebt wird. Also meiner Meinung nach oder aus der Literatur heraus sollen ja ganz klar die Kinder selbstständig handeln und halt auch selbst Verantwortung tragen. Und diese Chance wird halt immer wieder genommen, indem ich halt als Lehrkraft immer wieder versuche, okay, ich tue jetzt meine Sicht da rein und versuche die Kinder halt in eine gewisse Richtung zu lenken. Oder ich greife jetzt ein, weil die Zeit zu Ende ist oder irgendwelche andere Gründe. Das ist halt eher das Problem, was halt gerade ansteht. Und deswegen bin ich halt auch auf diese Fokussierung gekommen, dass halt die Lehrer quasi diejenigen sind, die das schöne Konzept in Anführungsstrichen kaputt machen, ja.
Jetzt hast du eben gesagt, dass die Lehrer ja theoretisch Motive dafür haben könnten, wie sie handeln. Wenn wir jetzt nochmal konkreter drüber reden, wie ist es denn sichtbar geworden oder für dich als Beobachter, wie ist es sichtbar geworden, dass die Lehrer jetzt eingreifen, obwohl das ja eigentlich deren Kompetenzen in diesem Format des Klassenrates übertrifft?
Also sichtbar geworden ist es an den Stellen, wir hatten zum Beispiel die Situation, dass der Vorschlag für den Besuch zu einem Spielhaus kam und dann wurde darüber diskutiert. Also erstmal war überhaupt nicht klar, soll dieser Besuch während einer Klassenfahrt stattfinden oder soll der Besuch ganz allgemeinen Klassenausflug werden? Das wurde dann halt erstmal geklärt, wo die Lehrerin dann auch zusammengefasst hat für die Kinder quasi, dass es sich halt nicht um einen Besuch während einer Klassenfahrt handelt, sondern halt um einen Klassenausflug. Also sie fasst halt in dem Sinne zusammen und versucht den Kindern quasi nochmal zu vermitteln, was das andere Kind halt gemeint hat. auf der anderen Seite hat sie dann halt auch nochmal ganz klar gesagt, aus Lehrerperspektive, was sie halt auch betont hat, dass sie aus Lehrerperspektive das halt nicht gut findet, weil dieser Ausflug quasi keinen Lernertrag hat. Also sie hat die Kinder dann auch gefragt, okay, was lernen wir denn dabei, wenn wir halt da hingehen? Und dann kamen halt so Sachen, ja, Sport machen oder Bewegung, und manche Sachen hat sie halt akzeptiert, manche aber auch nicht, und hat dann halt eher gesagt, ja, so ein Besuch zu diesem Spielhaus ist halt eher was für einen Kindergeburtstag, und hat das halt ganz klar von diesem schulischen Rahmen halt abgegrenzt.
Es ist total spannend, weil so wie du das ja beschreibst, macht sie das ja auch mündlich kenntlich, dass sie ja sagt, ja, aus Lehrerperspektive oder was lernen wir daraus? Also da wird ja quasi dieser Rollenwechsel auch verbal deutlich, ne?
Genau, ja.
Und die Perspektivdifferenz wird da auch nochmal sehr gut deutlich, die auf diesem Klassenrat besteht. Du hast an einer Stelle Friederike Heinzel zitiert zum Thema Klassenrat. Während die Professionellen meist an formalen und institutionellen Gesichtspunkten orientiert sind, argumentieren die Kinder laut ihrer Untersuchung eher vor dem Hintergrund geschlechts- und peer-spezifischer Aspekte. Und das wäre ja genau so ein Beispiel, zu sagen, die Lehrerin achtet darauf, dass da auch was gelernt wird, was für die Kinder dann an der Stelle vielleicht nicht so relevant ist.
Genau, also das sieht man auch teilweise, wie die Kinder sich unterhalten. Also die Kinder untereinander unterhalten sich natürlich ganz anders als Lehrer und Kind, also in der Unterrichtssituation, wo es dann auch teilweise zu einer Situation kam, wo ein Kind, gesagt hat, es ist aber arschkalt, wo die Lehrerin dann ganz klar gesagt hat, hier so reden wir nicht, wo dann halt auch nochmal diese Peer-Gespräche oder auch die Gespräche in der Schule quasi voneinander getrennt werden.
So einen schulischen Rahmen bekommen haben.
Ne? Genau.
Genau. Jetzt könnte man ja dahergehen und sagen, aus deinen Beschreibungen und deinen Beobachtungen heraus, ja, die Lehrerin ist ja eigentlich Spielleiterin, sie übernimmt damit die Verantwortung für den Ablauf von dem Klassenrat den Kindern ab, der ja eigentlich für die Kinder, von den Kindern irgendwie gemacht werden soll. Und jetzt kann man ja einfach sagen, ja, das ist irgendwie schlecht und kann man es auch ganz sein lassen, so salopp gesagt vielleicht. Wie siehst du das?
Ich würde es nicht sein lassen. Ich denke, das ist einfach das, was wir quasi daraus erkannt haben, ist eine Sache, die man sich halt bewusst machen muss, glaube ich, als Lehrkraft, und dann halt versuchen, damit umgehen zu lernen, also auch zu reflektieren, mit den Kindern vielleicht auch zusammen nach so einer Klassenratssitzung, vor allem, wenn man es halt auch gerade am Einführen ist, weil das passiert halt einfach. Also Lehrer sind ja auch nur Menschen, und in manchen Situationen sehen Erwachsene das halt einfach anders als Kinder, und dieser Konflikt besteht halt einfach in so einem Konzept, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, es geht halt eher darum, dass man halt wirklich versucht oder ausprobiert und dann im Nachhinein halt guckt, okay, das habe ich halt gut gemacht heute oder das ist jetzt nicht so gut gelaufen, hier habe ich wieder zu viel eingegriffen, und dann versuchen halt das bestmöglich halt am Kind orientiert und an der Selbstständigkeit von den Kindern halt quasi umzusetzen im Möglichkeitsrahmen.
Das gibt doch eine gute Perspektive.
Und da kann ich super gut einsteigen. Also ich finde, dass da durch deine Perspektive, die du jetzt gerade beschrieben hast, ja schon deutlich wird, dass du durch deine Anwesenheit an der Schule als, einerseits als Student, aber dann irgendwie auch als Beobachter, dass du zum Experten für diese Situation geworden bist. Also hast du eine ethnografische Perspektive aufgenommen. Und dann ist jetzt die Frage, wie war das Ethnografie-Machen für dich? Und jetzt quasi aus studentischer Perspektive. Also war das Thema neu für dich? Wie hast du dich vorbereitet? Wie lief es dann wirklich in der Praxis, in der Realität? Und wie konntest du das Ganze dann auch nachbereiten?
Also klar, ich kannte das schon. Ich habe schon mal ein Seminar dazu belegt und habe auch schon mal beobachtet. Ich würde aber behaupten, dass jeder Ethnograf oder jede Ethnografin auch einen anderen Schreibstil mag. Und ich glaube, diesen Schreibstil muss man auch erstmal finden, was jetzt für einen richtig formuliert ist oder auch nicht. Also das war teilweise schon eine Herausforderung für mich, wie genau muss ich diese Bewegung oder die Interaktion oder auch die Mimik und Gestik beschreiben. Also ich neige oft dazu, dass ich halt wirklich sehr, sehr genau beschreibe, und halt dann klingt das halt so ein bisschen robotermäßig, wenn man sich das dann durchliest. das habe ich halt versucht, quasi in meinem Studienprojekt abzulegen, weil mir das halt auch schon öfter rückgemeldet worden ist, okay, du bist an der Stelle zu genau, also das klingt dann auch nicht mehr schön. Genau, also das war so eine kleine Herausforderung, aber auch vor allem bezogen auf den Klassenrat war es für mich sehr herausfordernd, diese ganzen Interaktionen halt zu beschreiben, weil das halt so schnell alles abgelaufen ist. Und dann noch Bewegung, Gestik, Mimik, also man muss ja erstmal mit der ganzen Situation quasi zurechtkommen. Und das war halt am Anfang erstmal sehr herausfordernd, aber umso länger man das macht und umso öfter man beobachtet, habe ich auch gemerkt, umso einfacher wird es und umso mehr setzt man halt auch den Fokus. Und ich glaube, man muss halt einfach dann auch für sich quasi eingestehen, dass man halt einfach nicht alles beobachten kann. Also das ist erstmal das, was man, glaube ich, erkennen muss.
Du hast ja gerade eher so diesen Prozess des Beobachtens und des Protokolleschreibens beschrieben, wie du da vorgegangen bist, wo da vielleicht auch für dich so die ein oder andere Hürde lag. Und irgendwann kommt man dann ja an den Punkt, dass man seine Protokolle geschrieben hat. Das ist natürlich auch schon ein Teil der Analyse, der Interpretation. Aber wenn die fertigen Protokolle dann vor dir lagen, wie bist du da weiter vorgegangen? Dann zu Hause am Schreibtisch.
Ich habe mir die erstmal mehrmals durchgelesen und habe dann versucht, Schritt für Schritt quasi jeden Satz durchzugehen. Und das Krasse ist halt einfach, dass man wirklich aus einzelnen Sätzen so viel mitnehmen kann und so viel interpretieren kann. Und ich musste mich da vor allem im Rahmen des Studienprojektes halt sehr einschränken. Also wenn man sich das dann durchliest und dann so die Sätze vor sich hat, dann sieht man halt, vor allem wenn man vorher so viel Literatur gelesen hat, sehr viele Parallelen und versucht dann halt auch so viel wie möglich da rein zu interpretieren. Was halt auch erstmal sehr viel ist. Viele auf einmal und dann versucht man das ja kompakt irgendwie darzustellen. Also das ist schon sehr viel Arbeit. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt und deswegen würde ich halt auch sagen, also wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich mir, glaube ich, echt einen Zeitplan schreiben, damit ich da halt nicht zu viel Zeit auch verliere, in Anführungsstrichen, weil man da sich halt auch irgendwann verirrt, wenn man halt immer mehr will, immer mehr. Ich glaube, da muss man sich halt auch Grenzen setzen.
Und dann den richtigen Zeitpunkt finden, zu sagen, so jetzt ist mal fertig. Ne?
Was waren denn dann beim Arbeiten für dich Hilfestellungen, vielleicht die du erfahren hast oder selber herausgefunden hast? Was hat dir dabei geholfen?
Vor allem hat mir dabei geholfen, auch mit anderen drüber zu reden, die quasi in derselben Situation sind, was auch nochmal andere Perspektiven gibt, weil wenn man halt alleine immer nur aufs Protokoll guckt, hat man ja meistens nur seine Perspektive. Wenn man halt dann andere drüber lesen lässt, egal, ob das jetzt Ethnografen oder Ethnografinnen oder die Freunde sind, das eröffnet halt, glaube ich, einfach nochmal neue Sichtweisen.
Und ich glaube, das hast du in deiner Antwort davor auch erwähnt, was dir geholfen hat, war in verschiedene andere Literatur auch reinzuschauen, in verschiedene andere Analysen, Arbeiten zum Thema Klassenrat, was dir dann scheinbar geholfen hat, auch so gewisse Dinge in deinen Protokollen auch wiederzufinden, oder?
Genau, also ich habe mich viel auf der EFO-Seite bewegt, wo halt auch viele Protokolle zu sehen waren, was einem ja auch so einen kleinen Leitfaden quasi gibt, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann, aber auch selbst die Beobachtungsprotokolle in Monographien, also das gibt einen auch schon so eine gewisse Orientierung.
Die Stilistik, ne?
Genau, ja.
An die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was die EFO-Seite ist. Die EFO-Seite ist der Vorgänger von unserer digitalen Forschungswerkstatt und auch noch zusätzlich der Einschub. Wenn euch das interessiert, was der Jonas hier erzählt hat über den Klassenrat, dann findet ihr seine Ausarbeitung auch bei uns im Blog.
Genau. damit kommen wir eigentlich auch schon langsam Richtung Ende. Du bist ja bald mit deinem Studium fertig und dann geht es für dich auch langsam Richtung Schuldienst. Was für Lehren ziehst du aus deinem Studienprojekt für deine spätere Praxis, bezogen auf den Klassenrat?
Also der Klassenrat fasziniert mich nach wie vor, auch wenn es viel Kritik darüber gibt. ich würde das sehr gerne integrieren. Ich weiß aber auch, was dafür Herausforderungen quasi mit verbunden sind. Wichtig ist halt, glaube ich, dass man sich nicht abschrecken lässt, dass man halt auch mal was falsch machen kann. Also es ist halt eher wichtig, sich auch auszuprobieren und danach halt zu reflektieren und dann halt wieder versuchen, okay, ich will das und das damit erreichen. Also das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist, dass man sich halt immer wieder bewusst macht, welches Ziel halt damit verbunden wird. Und deswegen bin ich auf jeden Fall ein Befürworter, aber ich kritisiere auch Personen, die es halt quasi ausnutzen, um Kinder halt in eine gewisse Richtung zu bringen.
Okay, ich gucke gerade Kevin an. Keine weiteren Fragen. Das war doch eigentlich auch ein sehr schönes abschließendes Schlusswort, oder?
Ja, definitiv.
Super. Dann vielen Dank dir, Jonas, für deine Zeit und deine Einblicke in die Klassenräte an deiner Praxissemesterschule, die Einblicke in dein Studienprojekt. Wir wünschen dir alles Gute für die anstehende Masterarbeit.
Dankeschön und sehr gerne.
Und auch ich sage Dankeschön nicht nur an euch beide, sondern auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch dieser kleine Einblick in das ethnografische Arbeiten zu Klassenräten in der Grundschule gefallen hat. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.